Ja, vielen Dank für zahlreiche Erscheinen. Wir haben jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Jahr in Reihenfolge eine Art Vortrag über biometrische Ausweisdokumente. Dieses Jahr halt eine Neuerung, nämlich über den elektronischen Personalausweis. In den letzten Jahren haben wir ja immer darüber berichtet, dass dies eigentlich schon beschlossen ist. In diesem Jahr ist aber endlich dann, endlich, wir freuen uns sicherlich alle, das technische Grobkonzept veröffentlicht worden und die PR-Maschinerie des Bundesinnenministeriums ist etwas angelaufen. Und auch die Angestellten, die für die positive PR sorgen sollen, sind mittlerweile in den Ministerien dann angestellt worden. Und deshalb wollen wir mal berichten, was sind eigentlich tatsächlich für neue Features in diesem elektronischen Personalausweis geplant? Natürlich haben wir noch keinen in der Hand. Das beste Beispiel ist halt momentan die Testausweise, die etwa an der TU Darmstadt vergeben werden. Da kann man sich dann schon mal vorstellen, wie sie ungefähr aussehen und einige der Funktionalitäten werden da auch schon getestet. Allerdings den tatsächlichen elektronischen Personalausweis haben wir derzeit noch nicht.
Also das ist praktisch so der erste Pre-Test. Der richtige größere Feldtest geht dann im Mai, Juni dieses Jahres los. Und ab November 2010, also 1. November wieder das typische Datum, haben Sie dann vor, den Ausweis dann tatsächlich also in Deutschland zu verteilen.
Wir gehen natürlich auch noch mal einen Schritt zurück und wollen kurz darüber sprechen, wie es heute ist mit dem normalen Personalausweis, den wir haben. Der hat nämlich diverse, naja, ich sag's mal, physikalische Sicherheitsmerkmale, die ich hier mal gelistet habe, die wir aber nicht im Einzelnen besprechen wollten. Nur eigentlich wollten wir damit klar machen, dass es nicht wirklich ein Problem mit Fälschungen gibt. Ganz genau so, wie wir es beim Pass hatten, ist es auch beim Personalausweis in gleicher Weise so, dass es kein Problem großartig mit Fälschungen gibt, zumindest nicht solche, die man gut erkennen kann, aufgrund eben dieser vielen physikalischen
Also
Sicherheitsmerkmale.
wer sich vielleicht noch an die Zahlen vom letzten Jahr erinnert, für den elektronischen Reisepass war mal eine kleine Anfrage, wo halt dann rauskam, dass in den letzten 5 Jahren halt genau 6 Totalfälschungen stattgefunden haben. Und man kann davon ausgehen, dass es beim Personalausweis einfach ähnliche Größenordnungen sind.
Davon gehen wir aus. Wenn man mit Polizeipraktikern spricht, dann kriegt man so eine Zitate wie unten, nämlich dass Totalfälschungen praktisch nicht vorkommen. Denn wir wissen ja, dass unser Personalausweis wie auch die Pässe von der Bundesdruckerei GmbH gemacht werden. Und so viel man über dieses Unternehmen ranten kann, so ist es doch so, dass die Dokumente, die die rausgeben, von sehr hoher Qualität sind. Und zwar auch in der Schwankungsbreite der Herstellung der Dokumente. Also jedes einzelne Dokument ist von sehr hoher Qualität und es schwankt halt nicht sehr stark, weswegen das für Fälscher natürlich schwieriger ist, solche Dokumente nachzumachen. Ja, da fragt man sich doch intuitiv,
Wofür?
genau, warum machen wir denn das alles? Und da haben wir natürlich ein paar schöne Antworten vom Bundesinnenministerium mal gesammelt aus einem Vortrag, aus dem Projekt Digitaler Personalausweis. Und die wollen wir doch mal im Einzelnen durchgehen. Und im Laufe des Vortrags hoffen wir, die dekonstruieren zu können. Zunächst mal, Identitätsdiebstahl ist ein ernstes Problem geworden. Nun ja. Ja,
Total
da können wir
problematisch.
erstmal nur sagen, okay, ist ein wirkliches Problem. Inwiefern wir dieses Problem mit dem elektronischen Personalausweis lösen, dazu kommen wir später. Dann haben wir die allseits beliebten Phishing-Attacken, die hier angeführt werden, denn die führen ja zu Milliarden, ach was sage ich, Billionen Schaden in der Wirtschaft.
Also interessanterweise ist es auch immer, wenn Mr. Schäuble unterwegs ist und halt irgendwie die ganzen Probleme im Internet aufzählt, ist irgendwie nach Kripo und irgendwie Nazis und Bomberanleitungen immer diese Phishing-Attacken. Also halt der wirtschaftliche Schaden hat immer irgendwie sein Steckenpferd, damit da irgendwie halt die Wirtschaftsboss irgendwie auch schön mit
Ja, ihr
ins Boot
werdet es
holen kann.
ahnen, wir haben berechtigte Zweifel daran, dass die Phishing-Attacken mit dem elektronischen Personalausweis irgendwie weniger werden. Dazu kommen wir später. Interessant ist der Punkt 3. Der Staat hat auch in der elektronischen Welt die Verantwortung für Sicherheit. Das ist doch eine schöne Sache. Da werden wir bestimmt auch öfter nochmal aufs BMI zurückkommen, aufs Bundesinnenministerium, wenn Sie doch so viel Verantwortung dafür haben.
Also ihr werdet euch bestimmt alle dann total sicher fühlen mit dem neuen Pass. Also ihr müsst noch 2 Jahre warten, tut uns leid.
Ja. Daraus folgt natürlich auch aus dieser Verantwortung, dass es eine flächendeckende, standardisierte IT-Sicherheitsinfrastruktur geben muss. Und da ist der elektronische Personalausweis ja natürlich der erste Schritt.
Also
Eigentlich der zweite nach dem Reisepass.
es ist halt nicht so, dass halt irgendwie wirklich nur einzelne Punkte da irgendwie rausgegriffen werden, sondern sie wollen halt wirklich komplett alles umkrempeln mit sichere Internet und sichere Identifizierung auch im Real Life und so. Also es ist halt wirklich ein großes Konzept, wo halt wirklich richtig, richtig viel Geld hintersteckt.
Richtig, also zu den tatsächlichen Gründen, die hier merkwürdigerweise auf dieser Folie des Bundesinnenministeriums fehlen, kommen wir am Ende. Denn für uns ist vollkommen klar, was der Grund für die Einführung dieses elektronischen Personalausweises tatsächlich ist. Aber das BMI hat sich auch nicht entblödet, auch für die innerdeutschen Ausweisdokumente nochmal die Gefahr des internationalen Terrorismus zu betonen.
Wir sagen dazu nichts mehr.
Ich denke, wir haben im Punkto elektronischer Reisepass schon hinreichend belegt, dass diese Argumentation nicht besser wird, dadurch, dass man sie häufig wiederholt. Sie machen für innerdeutsche Personaldokumente noch viel weniger Sinn, wie für Reisedokumente wie den Pass.
Aber die Schläfer.
Ja, die Schläfer. Ja. Ja, wie sieht es denn so aus zahlenmäßig? Wird wahrscheinlich auch jedem klar sein, wir haben so etwa 80 Millionen Bürger mit einem Personalausweis. Dabei gibt es eine Ausweispflicht ab 16 Jahren. Das ist tatsächlich nicht so, wie manche vielleicht immer vermuten, dass man unbedingt einen Personalausweis haben muss. Man muss aber ein Ausweisdokument haben, also entweder den Reisepass oder aber den Personalausweis.
Also das ist halt hier jetzt wirklich der wichtige Punkt, die wichtige Neuerung. Halt bisher war das Ganze mit der Biometrie, Fingerabdrücke und Gesichtsbilder halt immer noch so eine Sache. Ja, wenn man nicht reist, irgendwie nur in Deutschland bleibt, dann kann man sich im Zweifelsfall nur einen Pass holen und kommt halt um die ganze Kontrolle drumherum. Ab halt jetzt 1. November 2010 ist das halt irgendwie obsolet, beziehungsweise halt plus 10 Jahre Karenzzeit für den alten Pass, für den alten Perso, weil halt man jetzt wirklich gezwungen ist, spätestens mit der Neubeantragung halt wirklich seine biometrischen Daten abzugeben.
Richtig. Wir wollen da vielleicht nochmal, nur falls es jemand vergessen hat, an das schöne Zitat von Hans-Peter Uhl erinnern, einer unserer Lieblingspolitiker von der CDU, Innenspezialexperte, der betonte, wenn uns das nicht passt, dann brauchen wir ja nicht mehr verreisen. Diese Argumentation hat sich natürlich jetzt erledigt. Die Gültigkeit ist im Regelfalle 10 Jahre ab einer bestimmten Altersgrenze. Und eine Neuerung ist eigentlich auch die Kinderausweise, wobei unsere Illustration hier vielleicht nicht ganz passend ist. Das ist ja ein Kinderterrorist vom Reisepass. Allerdings ist er noch keine 6 Jahre, also diese Kinderausweispflicht ist dann ab 6 Jahren. Der Punkt ist, denke ich, dran, dass die alten Techniken, die wir kurz vorgestellt haben, also die im Wesentlichen auf Drucktechnologie und auf den Materialien beruht, ersetzt werden sollen durch neue Techniken, nämlich kryptografische oder eben Zertifikate.
Eigentlich nicht wirklich ersetzt, sondern es sind ja schon zusätzliche Sachen.
Also richtig. Ja, müssen wir umformulieren. Ja. Und da haben wir auch nochmal jetzt, da wir leider dieses Jahr von unserem Innenminister Wolfgang Schäuble keine Präsentation bekommen haben, einen anderen Imagefilm mitgebracht, wo man mal in Kurzform lernen kann, wie es denn mit diesem Personalausweis jetzt werden soll.
Das ist er, der elektronische Personalausweis. Nur noch so groß wie eine Scheckkarte, aber voller neuer Möglichkeiten. Der neue Ausweis ist ein Schwerpunktthema beim 3. nationalen IT-Gipfel. Verwaltung und Wirtschaft haben sich im letzten Jahr vorgenommen, die praktischen Anwendungen des elektronischen Ausweises für das Internet vorzubereiten. Jeder Mensch hat viele Rollen und Identitäten. Bürger, Kunde, Reisender, Arbeitnehmer. Und immer mehr dieser Identitäten setzen wir inzwischen digital ein, zum Beispiel im Internet. Als Bankkunde bei der elektronischen Kontoeröffnung, als Bürger im E-Government, als Kunde beim Einkauf übers Netz. Jede Nutzung digitaler Dienste setzt eine Identifizierung voraus. Aber nicht überall wollen wir jedes Informationspixel unserer Identität preisgeben. Jeder Anbieter soll bekommen, was er braucht, aber nicht mehr. Schon gar nicht alle meine Daten. Wer ist wer im Internet? Derzeit herrscht Chaos.
Das war uns wichtig zu betonen, also es ist ja eigentlich überhaupt nicht klar, wie unser Gemeinwesen derzeit funktionieren kann bei dem Chaos, aber ich denke, jedem ist jetzt unmittelbar einsichtig, dass wir diesen elektronischen Personalausweis brauchen und vor allen Dingen wird nach dieser Präsentation vollkommen klar, dass es weggeht von diesem hoheitlichen Dokument, was wir hatten, uns um in der Regel gegenüber Sicherheitsbehörden auszuweisen, etwa bei einer normalen Verkehrskontrolle, hin zu einer Servicecard für die Wirtschaft. Und hier ist auch der eigentlich entscheidende Unterschied. Jetzt wollen wir mal im Einzelnen darauf eingehen, was wirklich neu ist. Wir haben ja jetzt einen Überblick. Ich hoffe, jeder hat verstanden, warum wir das dringend brauchen. Und da wollen wir auch keine Rückfragen mehr. Das sollte jedem Staatsbürger jetzt klar sein. Aber was ist wirklich neu? Zunächst mal die Änderung des Formates.
Also wir hatten ja früher dieses etwas größere Format vom alten Personalausweis. Was sie halt jetzt gemacht haben, ist die Größe zu reduzieren. Eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass sie das tun, weil halt dieses Chipkartenformat halt für kontaktbehaftete Chipkarten eigentlich standardisiert wäre. Was sie aber jetzt getan haben, ist, sie haben mal sowohl das Format verkleinert, um damit irgendwie sich ganz viele Probleme eingehandelt, wie zum Beispiel die Größe des Bildes. Und sie haben zusätzlich trotzdem dann die kontaktlose Übertragungstechnik gewählt. Das heißt, dass sie haben praktisch aus beiden aus beiden Sachen die schlechtere gewählt, ja. Warum auch immer.
Also wir haben jetzt hier, ich zeige mal kurz, an welcher Stelle der sein wird. Der wird hier oben in der Ecke angebracht sein, wobei das hier nur ein Musterbeispiel, so eine komischen gelb-blauen Farben werden wir dann nicht kriegen. Da oben in der Ecke wird dann der Chip sein. Und zwar in selber Weise, wie wir beim Reisepass haben, also derselbe ISO-Standard. Und neu, haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, jetzt verpflichtend die Biometrie. Darüber wird insofern wenig gesprochen, dass die Biometrie nur in Teilen optional ist. Denn was das Gesichtsbild betrifft, also das Frontalgesichtsbild ohne Lächeln, so ist dies jetzt verpflichtend. Das BMI wird ja nicht müde zu betonen, dass es ja optional sei mit den Fingerabdrücken. Darauf kommen wir später nochmal. Aber uns ist wichtig zu betonen, dass die Biometrie eben doch gar nicht optional ist, denn das Foto ist ja drin.
Das Gleiche gilt jetzt auch für den RF-Chip. Das heißt... also wo halt früher kein Chip drin ist, ist jetzt halt der Chip mit den ganzen gespeicherten Daten, die wir vom Reisepass schon kennen. Das heißt irgendwie alle Sachen, die vorne aufgedruckt sind, wie zum Beispiel die MRZ und Geburtsdatum, Gültigkeitsdatum und so weiter. Zusätzlich natürlich das digitale Foto in biometrisch auslesbar. Und halt noch diverseste andere Sachen, die wir später noch ein bisschen näher beleuchten wollen, wie zum Beispiel... das neue Verfahren zur Freischaltung der Daten auf den Chip, wo halt früher BRC benutzt wurde, um also aus der maschinenlesbaren Zone die Daten zu berechnen, also die Verschlüsselungsdaten, wird halt jetzt PACE benutzt, gehen wir später auch noch ein bisschen näher drauf ein. Wir haben eine Authentifizierungsfunktion mit dem sehr schönen Namen, also intern wird ja sehr schön genannt, Internetausweis, wo halt für Online-Shopping besonders die Identifikation der Benutzer oder des Käufers in dem Fall vonstatten geht. Diverseste PIN-Nummern.
Mehrere, da werden wir auch nachher noch drauf eingehen. Man muss die Gehirnlappen, die dafür zuständig sind, dann nochmal ein bisschen erweitern.
Also teilweise aufgedruckt, teilweise nicht aufgedruckt. Und
später.
Und die zusätzliches Feature der qualifizierten digitalen Signatur. Dazu muss man sagen, dass es heutzutage schon Signaturkarten gibt, die man sehr wohl kaufen kann, die halt Geld kosten. Was sie halt jetzt versuchen mit dem elektronischen Reisepass ist, irgendwie das halt auch noch mit in ein Dokument zu quetschen und damit halt ein Multifunktionsausweisgerät zu erstellen. Wobei wir halt uns eigentlich einig sind, dass das eine Totgeburt von vornherein ist, weil irgendwie die Kosten einfach zu groß sind und es halt keiner wirklich benutzen will. Also es benutzt heutzutage keiner, es ist optional für den Personalausweis. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass der Prozentsatz der Bevölkerung, die das wirklich haben wollen, auf absehbare Zeit minimal sein wird.
Denn für den Anwenderkreis, die es heute schon benutzen, die haben natürlich bereits die Lösungen, die am Markt sind, vorrätig. Also wer das jetzt benötigt, hat sich sowas natürlich schon besorgt. Das ist ja problemlos zu haben. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, die Ausgabe ist geplant für den 1. November 2010. Offenbar ist dieses 1. November-Datum traditionell praktisch, denn wir haben ja die erste Generation des Reisepasses am 1. November 2005 bekommen. Dann die zweite Generation mit den Fingerabdrücken haben wir 2007 bekommen am 1. November und nun ist geplant, dass 2010 dann der Personalausweis ausgegeben wird.
Also es geistert mehrere Daten irgendwie schon in der Luft. Also sie haben auch schon überlegt, das 2009 noch zu machen. Aber wie halt bei solchen Großprojekten irgendwie der Fall, verschiebt sich das alles immer ein bisschen weiter nach hinten. Das heißt, man kann auch nicht sicher sein, dass sie es halt tatsächlich zu 2010 wirklich hinkriegen, beziehungsweise wahrscheinlich halt die ersten kleinen Rollouts dann.
Wir müssen natürlich die Feldtests noch abwarten, aber wir haben ja beim Reisepass bereits gelernt, dass die Feldtests keine Rolle spielen, denn egal welches Ergebnis da rauskam, sie haben es ja ohnehin beschlossen, auch die Feldtests beim Reisepass waren ja nicht eben sehr erfolgreich. Allerdings hat der IT-Direktor Schallbruch vom BMI erst kürzlich verkündet, wie erfolgreich doch dieses E-Pass-Projekt sei, dass es da überhaupt gar keine Probleme gäbe, auch nicht auf den Meldeämtern. Die Zahlen würden einfach für sich sprechen und dieses Erfolgsprojekt könne man nun fortführen. Das fanden wir natürlich sehr interessant. Erwähnen sollte man noch, dass es eine Karte ist aus Polycarbonat und die hat eine Größe von 8,546 cm mal, muss ich nachgucken, 5,392, falls jemand interessiert, also die klassischen Kreditkartengrößen. So sieht sie also aus in dem Test in Darmstadt. Und wir vermuten schon, dass auch so von der Optik her das gleich bleiben würde. Da sind ja schon einige Sicherheitsfeatures zu sehen. Kann sich natürlich noch ändern.
Also hier fehlen halt natürlich diese ganzen Sachen wie irgendwie Holo-Bilder und Lasergravur. Also man kann davon ausgehen, oder eigentlich wissen wir es, dass halt ein Großteil der Sachen, die halt jetzt im Personalausweis bzw. jetzt im Reisepass drin sind, halt auch auf den elektronischen Personalausweis dann überführt werden. Eine wichtige Änderung, die halt jetzt auch, ich schau nochmal auf, die ID.
Ach so,
also was halt irgendwie früher bei dem alten elektronischen Reisepass und beim alten Personalausweis nur numerische IDs hatten, die halt zu Problemen geführt haben, halt, man konnte viel schneller durchbrute-forcen, haben sie halt jetzt alphanumerische genommen in der gleichen Länge und sie haben, also hier unten zu sehen, zum Beispiel die PIN. Das ist die PIN, die nachher die MRZ, also praktisch die Verschlüsselung, die BRC-Verschlüsselung zum Auslesen der Daten ersetzen soll. Und da haben wir ein sehr schönes Zitat gefunden. Also die Frage ist natürlich, warum druckt man eine PIN auf? Weil irgendwie normalerweise PINs irgendwie natürlich niemals auf die Karte schreiben, nirgendwo aufdrucken. Aber ihre Aussage dazu war: Schließlich hat das Verfahren den Vorteil, dass sich der Ausweisinhaber einer hoheitlichen Kontrolle nicht dadurch verweigern kann, dass er die PIN nicht preisgibt. Das heißt. Also, natürlich wieder auch nur zu unserem Besten, dieses spannungsreiche Waterboarden.
Genau. Ja, eben, natürlich. Man muss sich also natürlich vorstellen, wenn man etwa in eine Polizeikontrolle kommt und die bestimmten Daten, die nur hoheitlichen Interessen offen stehen auf dem Chip, müssen natürlich dann irgendwie auch ausgelesen werden können. Da kann jetzt ja nicht der Proband sagen, boah, nö, sag ich die PIN nicht. Wäre natürlich ziemlich unangenehm für den Verkehrspolizisten. Insofern ist genau die Idee, eben wie du vorgestellt hast. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt.
Was passiert?
Was würde eigentlich passieren, wenn der geneigte Ausweisinhaber einfach ein Edding nimmt?
Also natürlich nicht der Ausweisinhaber selber, sondern der Hund oder
der
das
Hund.
Kind.
Oder aber auch, wir haben ja alle viele Kleinkinder zu Hause und da kann man ja auch nicht viel machen. Da wir natürlich Hacker sind und keine Juristen, tut es uns ja leid, dass wir da keine Rechtsberatung machen können. Wir wären aber interessiert ab 2010 an Erfahrungsberichten von mutigen Probanden, die dies einfach mal durchführen. Wäre mal interessant. Wir haben auch nochmal die Rückseite, weil wir die bisher nicht hatten, wo man nochmal sehen kann, dass hier wie beim Reisepass diese sogenannte MRZ, die Machine Readable Zone oder maschinenlesbare Zone ist, wo man dann nochmal quasi den Key zum Auslesen der Daten auf dem Chip hat.
Also es ist theoretisch noch vorgesehen, auch die Daten mit BAC auszulesen, also aus der Berechnung, aus der MRZ. Allerdings ist abzusehen, beziehungsweise aus internen Quellen haben wir gehört, dass sie wahrscheinlich komplett auf PACE umstellen werden. Das heißt, dieses BAC-Konzept sich halt nicht durchgesetzt hat und auch für die nächste Generation elektronischer Reisepass dann halt auch umgestellt werden wird, komplett auf PACE.
Das ist insofern ein Problem, da ja immer wieder betont wird, dass es die totale vollständige Interoperabilität geben wird zwischen diesem Reisepass und dem Personalausweis. Und dadurch, dass sie auf BAC, also die Basic Access Control, verzichten, werden sie Geräte haben müssen, die beide Protokolle sprechen. Insofern, da widerspricht sich die ganze Argumentation. Wir sind aber sehr sicher, dass es tatsächlich so sein wird.
Ermöglicht die Offline-Prüfung, war die Aussage. Ist auch so schon möglich. Also auch mit BAC konntest du offline prüfen.
Ja, aber nicht die Bilder zum Beispiel auslesen.
Doch, die Gesichtsbilder schon. Also auch für Fingerabdruckbilder?
Die Fingerabdrücke
könnte
man lesen.
Also kann man mit PACE auch nicht. Also PACE ersetzt wirklich BAC. Also PACE ist dann halt auch nur da, um Geburtsdatum, Ablaufgültigkeitsdatum und die Gesichtsbilder auszulesen. Also wirklich ein Komplettersatz von BAC. Für Fingerabdrücke, das ist eine gute Frage.
Ja, also bisher in dem technischen Grobkonzept sind da nicht viele Aussagen. Und wir haben da auch keine Insider-Informationen, dass wir das jetzt schon genau wüssten. Für den Reisepass ist ja das Protokoll dafür, dieses EAC, also die Extended Access Control, ist noch nicht klar, ob derselbe Standard wird. Wäre nicht nicht so überraschend, denn hier ist ja Deutschland international relativ, hat einen relativen Alleingang gestartet, also nichts, wo man sich beim Reisepass international abstimmen müsste, denn niemand anders macht EAC außer Deutschland.
Also so allgemein, wir haben halt natürlich auch hier das Problem, dass halt sämtliche Specs uns nicht zur Verfügung stellen, also nicht mal der Gesetzentwurf, den Sie verabschiedet haben, den haben wir wirklich gefunden, irgendwie nach intensiver Suche. Ja. Das heißt, wenn irgendjemand Dokumente für uns hat, brauner Umschlag oder Mail in digital, sind wir immer gern willkommen.
Das heißt auch, dass sich da generell natürlich was geändert hat, denn wir erinnern uns, dass der ganze Prozess, auch die technischen Spezifikationen für den Reisepass, sehr offen gehandhabt wurden. Also hier hat gerade der federführende BSI und auch das BMI, das damals sehr offen agiert, das hat sich jetzt geändert. Frohlockend erzählte da der IT-Direktor im Bundesinnenministerium, der Herr Schallbruch, dass sie sich auch freuen, dass es so wenig kritische Stimmen dieses Mal gibt. Und kein Wunder, es hat auch sehr schwierig, an Informationen zu kommen.
Das war auch irgendwie ziemlich deutlich zu sehen, dass sie halt einfach aus ihren Fehlern beim elektronischen Personal, beim E-Pass gelernt haben. Also wo sie halt einfach Informationen rausgegeben haben, die wir dann halt praktisch instantan irgendwie zerpflücken konnten, gab es halt so gegen Ende des E-Passes schon klar die Richtlinie aus dem BMI auch irgendwie so wenig Informationen wie möglich. Also es gab halt wirklich dann gar nichts mehr, keine Dokumente, keine Informationen zu irgendwelchen Feldtests und so. Also wir gehen davon aus, dass halt auch die Feldtests des EPAs und dann weitgehend geheim gehalten werden, also die Informationen daraus.
Ja, also wir haben ja die Anhänge zur damaligen BioP2-Studie bis heute nicht, also wo wir mal die genauen Zahlen vom Reisepass, also von den Erkennungsraten und so weiter haben können, oder die Überwindungsversuche, die sind ja bis heute geheim gehalten. Wir werden sehen, wie es hier läuft, also sind wir auch neugierig. Ist ja schließlich bis 2010 noch etwas Zeit. Praktisch auf den Ämtern wird es genauso oder soll es genauso laufen, wie es heute ist. Das ist hier so eine Anwendung aus einem Meldeamt. Man hat halt dann, wenn man möchte, optional den Sensor und bringt wieder die biometrischen Frontalbilder bei.
Und also dieses Gerät, was da zu sehen ist, also es ist halt wirklich das, was halt jetzt auf dem Meldeamt dann steht für den elektronischen Reisepass schon. Also wir waren halt auch mal in Meldeämtern, haben das uns angeguckt, sind halt wirklich genau diese Geräte, die stehen da im Schrank, sind verschlossen und wenn
das müssen
doch
wir eigentlich
mal, jemand,
mal erzählen,
wenn
oder?
Doch mal jemand kommt und
wir sind also mit geneigten Probanden, worüber wir vielleicht später noch ein bisschen sprechen, nicht so ihre Standardfingerabdrücke im Reisepass haben, dann mal in die Meldeämter gegangen und da wird es ja auslesen wollten. Wir wollten also sehen, was ist tatsächlich auf diesen Pässen drauf. Haben die Inhaber, die uns da so Sachen erzählt haben, tatsächlich irgendwelche Attrappen in ihre Meldeämter geschleppt? Und dann geht man also dahin und sagt, guten Tag, man hat hier mal so einen Reisepass, dürfen wir den mal auslesen? Und lustigerweise ist dann im Berliner Meldeamt Folgendes passiert, dann wurde erstmal in den Schränken gekramt, um dieses Ausleseterminal zu finden. danach musste noch die Karte gefunden werden, weil sie natürlich eine Zertifikatskarte haben, um das starten zu können, damit überhaupt bootet. Dann haben sie das gebootet, dann ging es auch nicht gleich, weil sie total unerfahren der Benutzung waren. Offenbar gibt es also kaum Bürger, die jemals fragen, Entschuldigung, kann ich mal meinen Fingerabdruck sehen? Kommt halt so gut wie nicht vor, jedenfalls in diesem Meldeamt. Und dann hat es auch tatsächlich nach einem zweiten Bootversuch geklappt. Und wir durften sogar dann ein Foto machen davon, also dass wir dokumentieren konnten, was da für Fingerabdrücke drauf waren. Aber es ist ein relativ kleiner Bildschirm, also nicht viel zu sehen.
Also wir hatten es ja eher noch schlimmer erwartet. Also wir dachten eigentlich, dass die irgendwo im Keller eingeschlossen sind und man irgendwie wirklich tief runtersteigen muss. Aber also es zeigt halt schon, dass wirklich die Leute kein Interesse daran haben, das mal wirklich auszuprobieren, irgendwie die Daten auszulesen, obwohl man halt wirklich berechtigt ist, zu erfahren, welche Daten... Das war ja noch ein Punkt, also man kriegt ja man kann ja nicht überprüfen, ob die Fingerabdrücke zum Beispiel funktionieren, also man kriegt ja nur die Bilder der Fingerabdrücke und dieses kleine Display stand ungefähr so fünf Meter hinten im Raum, das heißt, man konnte so ganz gerade erkennen, dass da irgendwelche schwarz-weißen Muster sind, also halt auch nicht wirklich sinnvolle Angelegenheit.
Ja, in diesem Fall war auch kein Sensor dran, dass man hätte mal, man kann halt nicht als Bürger checken, ob die Fingerabdrücke, die man hat, matchen, also ob man irgendwie zumindest potenziell später an der Grenze gut erkannt wird, das ist halt schwierig. Wir kommen mal zur Biometrie allgemein. Wir haben natürlich auch noch hier unseren Innenminister Wolfgang Schäuble, der leider nicht in die Schablone passt. Das ist die tatsächliche Schablone, nach der die biometrischen Frontalbilder ja immer gecheckt werden. Das ist auch heute noch so, dass uns sehr, sehr viele Leute berichten, dass sie zurückgeschickt werden und das erneut machen müssen. Und offenbar ist es jetzt Standardvorgehen bei den Fotografen, dass sie sie digital anpassen, die Bilder, womit die biometrische Erkennung...
Also, Also ich hab mir mal die Mühe gemacht, irgendwie alle 660 Bundestagsabgeordneten auf ihrer Homepage irgendwie Bilder runterzuladen, und ein ganz, ganz geringer Teil hat irgendwie wirklich nur Gesichter, die in die Schablone gepasst haben. Also es war wirklich erschreckend, wie der Durchschnittspolitiker nicht dem Durchschnittsdeutschen ähnelt.
Ja, die können sich alle mal ordentliche Gesichter zulegen. Also ich meine, okay. Wir müssen uns ein bisschen, uns läuft ja die Zeit weg, wenn wir hier so viele Anekdoten erzählen. Wir müssen zu den Fakten kommen. Wir haben das Problem der Online-Problematik. Wir wissen, dass schon auf die Daten vom Reisepass online zugegriffen werden kann. Jetzt hat sich natürlich der geneigte Sicherheitspolitiker überlegt, warum eigentlich nur an den Wochenenden und wenn Feierabend ist in den Meldeämtern, und so haben sie beschlossen, dieser ja quasi eingeschränkte Online-Zugriff wird erweitert. Und dann haben sie auch noch die Regelung dazu geschrieben, dass die Dokumentation dieser Online-Zugriffe bei den nicht bei den Registerbehörden, sondern bei den suchenden Behörden stattfindet.
Also das ist überhaupt halt gar nicht wirklich lustig. Also bisher war es halt so, dass wenn halt so ein Abgleich vonstatten ging, das heißt, wenn die Polizei oder wer auch immer mal überprüfen wollte, welche Person denn wirklich hinter dem Ausweis steckt, dann haben sie halt die Anfrage gestellt und die Meldebehörden haben halt irgendwie dann aufgelistet, Polizei so und so hat irgendwie an dem und den und wie um die Uhrzeit Anfrage gestellt. Das heißt, man konnte nachher bei den Meldebehörden irgendwie nachfragen, wie viele Anfragen gab es denn. Ja. Jetzt ist es halt so, dass sowohl Polizeibehörden als auch Geheimdienste, BKA, wer auch immer.
Militärischer Abschirmdienst, das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz, die Steuerfahndungsbehörden, das Zollkriminalamt. Gut.
Halt diese Listen selber führen. Das heißt, da ist einfach mal ganz klar, dass man keine sinnvollen Antworten mehr kriegt, wenn man sich fragt, wie viel da abgeglichen wurde. Und sie können es halt wirklich automatisch machen. Das heißt, irgendwie an einem Wochenende mal am Abend irgendwie mal durchlaufen lassen und hier hat man schon 20.000, 30.000 Leute abgeglichen. Und dass es halt wirklich jemand mitkriegt. Noch viel schlimmer ist, dass es halt nicht nur, oder beziehungsweise was sie versucht haben, ist tatsächlich, das nicht nur auf Ordnungswidrigkeiten im Verkehr zu beschränken, diesen Abgriff, sondern auf Ordnungswidrigkeiten allgemein. Und da kannst du das jetzt mal schön zitieren hier, was wir gefunden haben.
Denn da haben Sie doch irgendwie, das wird ja nochmal gegengelesen, das Gesetz, der Gesetzentwurf, und da haben Sie festgestellt, dass Sie das eigentlich gar nicht wollten. Also es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch ein Versehen verursacht wurde. Also das heißt, die zunächst vorgesehene Erweiterung auf alle Ordnungswidrigkeiten ist daher zu berichtigen. Das heißt, Sie wollen jetzt wieder zurückdrehen auf nur Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Also diese Ansage kam, nachdem es im Vermittlungsausschuss war. Das heißt, irgendwie wär dieses elektronische Reisepassgesetz halt nicht durch den Vermittlungsausschuss gegangen, hätten wir jetzt tatsächlich die Online-Abfrage bei allen Ordnungswidrigkeiten, also wirklich bei allen. Also wir haben gerade irgendwie noch ein paar Dokumente durchgeklickt und das gefunden, irgendwie auch so am Kopf geschlagen. Das kann einfach gar nicht sein, alles.
Daran sieht man natürlich auch immer noch mal, mit welcher heißen Nadel die Entwürfe gestrickt sind.
Also ich glaube, das war Absicht. Das war irgendwie kein Versehen.
Ja, könnte natürlich auch sein. Wir haben dann noch eine kleine Sache gefunden, die wir eigentlich unerhört fanden. Und zwar ist die Frage der Senioren. Wir wissen ja ohnehin, dass die biometrische Technik insbesondere in Bezug auf die Fingerabdrücke, aber nicht nur, auch bei den Gesichtsbildern sehr stark diskriminierend ist, insbesondere halt für ältere Leute, aber teilweise auch für Frauen und für Leute, die hart arbeiten mit den Fingern. Also klar, das wissen wir ja schon seit langem, das ist dieser biometrischen Technik ja innewohnend, aber wir haben in den Papieren auch gefunden, dass sie sich überlegt haben, dass diese ganzen schwierigen Prozeduren mit den PIN-Nummern für Senioren ab einem bestimmten Alter, etwa ab 75, eigentlich nicht mehr gemacht werden muss. Das wäre zu aufwendig und man könnte es ihnen auch eigentlich gar nicht mehr so erklären. Das fanden wir doch eigentlich eine Unerhörtheit. Das heißt, dass sie da so ein komplexes Verfahren auffahren, wo sie den Sachbearbeitern in den Meldebehörden nicht mehr zutrauen, dass sie den älteren Bürgern überhaupt noch erklären, so nach dem Motto, die klicken online gar nicht mehr. Was brauchen wir denn eigentlich verklickern?
Sind da halt so Altersgrenzen von irgendwas 65 oder 75 Jahren im Gespräch. Das heißt, das betrifft einfach mal einen großen Teil der Bevölkerung wirklich, die halt von vornherein per Gesetz irgendwie von den Anwendungen ausgenommen werden.
Also das heißt, die brauchen sich dann auch gar keinen neuen elektronischen Personalausweis mehr holen. Tja, natürlich, wir brauchen es nicht erwähnen. Optional kann man sich jetzt also den Schäuble-Abdruck nun auch in den Ausweis packen, nicht mehr nur in den Reisepass. Das ist ja wichtig, weil wir brauchen ja Sicherungskopien, falls mal der Abdruck von Schäuble verloren geht. Dezentrale Sicherungskopien. Und so sieht es dann praktisch aus. Das ist tatsächlich ein Original-Fingerabdruckscanner. Und wir haben auch mal einen kleinen Film mitgebracht, wo man ein bisschen sehen kann. Er ist ohne Ton. Also ist von unserer Datensteuer, die wir haben ja 5000 Sicherungskopien unter die Leute gebracht. Und da sieht man mal die originale Anwendung. die in den Meldeämtern läuft von der Bundesdruckerei. Und der Test war erfolgreich, ist leider nicht so gut zu sehen.
Also auf jeden Fall die klare Ansage, die Geräte, die derzeit an den Grenzen bzw. In den Meldeämtern eingesetzt werden, sind natürlich anfällig für die Attrappen, die wir halt überall verteilen. Das heißt, irgendwie auch da haben sie nichts dagegen gemacht und man kann halt weiterhin theoretisch diverseste Finger- und Fußabdrücke in den neuen Reiseabpass.
Also wir haben das halt tatsächlich auch durchgeführt. Uns haben sich einige Leute gewandt, die einfach mal mutigerweise probiert haben mit verschiedenen Verfahren, etwa eben mit ihrem C-Abdruck. Aber eigentlich der interessanteste Fall, den kannst du ja gleich mal erzählen, war die Person, die beschlossen hat, mit Sekundenkleber zu probieren.
Also wir haben jetzt wirklich mal jemanden irgendwie ins Meldeamt begleitet. Die Person war halt wirklich, sie meinte, sie würde es gerne mal ausprobieren. Wir haben gesagt, natürlich haben wir nichts dagegen. Was passiert ist, sie hat auf alle 10 Finger, weil natürlich, irgendwie, wie ihr vielleicht auch noch wisst, beim elektronischen Reisepass auch schon, wenn halt der Zeigefinger zum Beispiel nicht eingelesen werden kann, nehmen sie halt die anderen Finger. Das heißt, auf alle 10 Finger eine Schicht Sekundenkleber gemacht. Und damit sind wir dann ins Meldeamt gegangen. Und also es war wirklich eine sehr abstruse Situation. Ich habe es immer nur so durch die Glasscheibe irgendwie durchblinzeln gesehen. Also erstmal hat sie halt irgendwie ihren Finger auflegen müssen und dann hat es nicht funktioniert. Haben sie erstmal den ersten Mitarbeiter rangeholt, dann haben sie den zweiten Mitarbeiter rangeholt und sie haben alle groß geguckt, haben irgendwie dreimal das System restartet, weil natürlich, wenn dieser Fingerabdruck aufgelegt wird, erscheint ein weißes Bild und sie dachten halt, der Sensor ist kaputt, haben einen neuen Sensor von drüben geholt, haben sie dann, es wird noch viel besser, haben sie dann komplett mit einem anderen Arbeitsplatz genommen, dann haben sie den Vorsteher des Meldeamtes geholt, der das Ganze auch nochmal gemacht hat und der hat sie dann aufgefordert, festhalten, sich die Hände zu waschen. Das heißt, sie sind tatsächlich dann in die Teeküche gegangen und sie musste sich mit Fitwasser die Hände waschen.
Hilft aber nichts gegen Sekundenkleber. Hilft
aber nichts gegen Sekundenkleber. Und irgendwann nach der Aussage, dass die Person, ja, ich habe ja auch was mit Chemie zu tun und irgendwie spiele ein bisschen mit Säuren und so rum, haben sie es dann tatsächlich zugelassen und haben ja dieses schöne Haken, kein Finger, übergeben. Das heißt, wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass es Möglichkeiten gibt, ohne die Abgabe des Fingerabdrucks einen gültigen Reisepass zu bekommen. Und die Person ist gerade in Amerika, das heißt, man kann damit sogar einreisen.
Ich glaube schon, dass man so ein bisschen Nerven dafür haben muss, um mit durchzuziehen. Aber die Person hat einfach auch gesagt, so relativ naiv, so kann ich ja nichts dafür, Technik kenne mich auch nicht mit aus, ist ja euer Problem. Weil man muss da auch ein bisschen locker rangehen. So. Also, und Chemielaboranten ist halt immer eine gute Ausrede.
Also wenn ihr sowas macht, irgendwie natürlich nicht so Kapuzenpulli und so reingeht, sondern ganz adrett kleiden und halt so ein bisschen auf dumm machen, dann geht das irgendwie alles viel einfacher.
Ja, nun gut, mit Hacker-Outfit ist das vielleicht nicht so, ja. Ja, wir haben da noch einen Hinweis, einen sehr wichtigen Hinweis, einen praktischen Hinweis. Wir sehen ja hier den aus dem Reisepass ausgelesenen Schäubleabdruck, also unsere Schäublone. Wir wollen darauf hinweisen, wenn man den nimmt, man braucht ja 2 Fingerabdrücke. Dann sollte man ihn nicht wie hier verkehrt rum aufkleben. Also, allerdings, das haben wir uns schon überlegt, ist eigentlich ganz praktisch, sodass man nicht auf beiden Abdrücken so dasselbe Bild hat, könnte man ja einen gerade und einen verkehrt rum aufkleben. Wäre vielleicht nicht unpraktisch. Nun haben wir uns gefragt, wir haben auch Juristen befragt, ist das denn eigentlich jetzt irgendwie eine Straftat, eine Ordnungswidrigkeit oder wie? Und wir haben schon erfahren, dass es nicht okay ist, wenn man den Pass fälscht, aber in den neuen Dokumenten haben wir zu Falschangaben folgende Hinweise gefunden, nämlich im Passgesetz ist eine Bußgeldbewährung für fahrlässige Falschangaben bei der Antragstellung nicht vorgesehen. Da das Reisepass. Da fahrlässiges Verhalten schnell eintritt, zum Beispiel versehentlich falsche Angabe der Körpergröße, oder die ändert sich ja auch, und einen niedrigen Unwertgehalt in sich trägt, wird im Rahmen der Angleichung der Bußgeldbewährung vom Falschangeben im Pass- und Personalausweisrecht auf eine Bußgeldbewährung für fahrlässige Falschangaben auch im Personalausweisgesetz verzichtet.
Oh.
Natürlich geben wir da irgendwie so null Gewähr, aber also ich persönlich verwechsel häufiger meine Fingerkuppen.
Mit Schäuble. Na Naja, ich meine, man hat das Sortiment zu Hause zu liegen, mal den Schäuble aufgeklebt bei den eigenen, wer weiß das schon.
Also ich denke, man muss sich im Zuge der Veralltäglichung der biometrischen Techniken auch selber schützen, also eine Selbstdatenschutztechnik, die ich morgens halt anziehe, worauf ich gerade Lust habe, in meinen Finger gucken. Insofern, aber wie gesagt, es ist nicht rechtsfest und wir sind nicht schuld. Wir haben ja natürlich noch mal zu erwähnen, was wir die letzten Male, glaube ich, viel zu wenig betont haben in Bezug auf diesen kontaktlosen Chip. Wenn man diese ganzen Prozeduren nicht machen mag und sich die Sekundenkleber-Attrappen-Prozedur da geben will, dann kann man auch immer noch unauffällig den Chip deaktivieren, weil aufgedruckt sind die Fingerabdrücke natürlich nach wie vor nicht.
Nein, ja. Wir haben das Bild von der Mikrowelle und den Pass vergessen.
Ach, denn ja, wir haben den Selbsttest jetzt endlich mal gemacht und wissen, dass es tatsächlich, wenn man den Reisepass in die Mikrowelle legt, zu Brandlöchern kommt. Ja, also wir können jetzt definitiv sagen, nicht in die Mikrowelle legen, das kann man nicht verargumentieren.
Das waren einfach nur zu hohe Leistungen, also das ist aber ein echt schönes Bild. Was halt natürlich weiterhin funktioniert, ist irgendwie der RFID-Zapper, wahrscheinlich irgendwie schon vielen Leuten bekannt. Kann man irgendwie auch selber bauen, gibt es eine Anleitung, einfach mal nach RFID-Zapper bei Google suchen, ist aus einer Einwegkamera und da sind irgendwie 10, 15 Minuten zusammengelötet, genau. Und zerstört den Chip in dem Pass und in dem Perso halt so, dass es nicht nachweisbar ist, dass er tatsächlich mutwillig zerstört wurde. Genauso gut kann man halt ein bisschen an der Karte rumspielen, rumknicken, irgendwann geht der auch kaputt. Und halt das Wichtige, was wir dazu sagen wollen, ist, er bleibt natürlich gültig. Das heißt, man kann weiterhin einreisen, man kann auch in die USA einreisen, man kann...
Mit dem Pass? Mit dem Personalausweis?
Mit dem Pass. Also mit dem Pass, der keinen Chip mehr drin hat, genau. Oder einen nicht mehr funktionierenden Chip drin hat.
Genau, und das ist halt in genau derselben Weise für den Ausweis geplant. Das heißt, wenn man sich als einen Akt des Selbstdatenschutzes diesen Chip zerstört, hat man weiterhin ein gültiges Dokument und braucht auch nicht umtauschen, nichts dergleichen. Anders wäre, glaube ich, auch praktisch nicht möglich.
Der letzte Punkt noch, die Beschreibbarkeit.
Ja, sehr wichtig.
Also wo wir uns irgendwie, als wir das gelesen haben, wie wirklich an den Kopf geschlagen und dachten, also jetzt ist echt vorbei. Also was sie getan haben, die Fingerabdrücke und irgendwie die der Internetausweis, wo wir gleich noch zu kommen werden, sind ja optional. Also weil halt die Bevölkerung tatsächlich mal ein bisschen stunk gemacht hat und meinte, wir wollen das nicht, beziehungsweise sie dann gedacht haben, dass sie nicht mehr gewählt werden und deswegen halt die Sache erstmal optional gemacht haben. Aber sie gehen natürlich trotzdem davon aus, dass die Bevölkerung irgendwann so nett oder doof sein wird, dass die Daten abgegeben werden können später noch, also Fingerabdrücke. Das heißt, sie haben den Pass, also den Chip selber beschreibbar gemacht. Das heißt, jeder...
Was heißt das praktisch? Das muss man sich mal überlegen. Also wir haben nicht nur über 5000 Meldestellen, sondern die Beschreibbarkeit wird etwa auch bei den Auslandsvertretungen gegeben sein. Denn man kann sich ja auch bei den Botschaften und so weiter einen Ausweis holen. Das heißt, es wird tausende Stellen geben, weltweit, die diesen Ausweis beschreiben können. Also deaktivieren und aktivieren.
Und natürlich wird irgendwo irgendwie die Keys werden leaken, die Hardware dazu wird leaken. Also man kann eigentlich jetzt schon sagen, dass dieses gesamte Konzept, also der Internetausweis zum sicheren Einkaufen, einfach von vornherein schon irgendwie sowas von kaputt ist, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, den wirklich noch auszuholen.
Also
das, das war echt, also wir haben auch mit Politikern drüber geredet und irgendwie jedes Mal gefragt, also beim E-Pass, das war halt schon schlimm, aber irgendwie kann man irgendwie drüber wechseln, aber irgendwie, was ihr da jetzt gemacht habt, das sprengt echt alle Rahmen, das geht nicht mehr.
Ja, und worauf wir uns noch neu einstellen müssen, sind, wir haben hier mal ein schönes britisches Modell, wir werden natürlich jetzt dann auch in den Polizeifahrzeugen dann später mobile Lesegeräte haben, was wir ja bisher in der Praxis noch nicht haben, die es aber gibt, auch schon von einigen Herstellern, also die werden kommen. Wir haben hier mal ein Beispiel, wie dann so aussehen wird, das sind so einen klassischen Laser, um dann eben die Daten auszulesen, darauf müssen wir uns einstellen, so ähnlich werden die auch aussehen, wenn man sich die selber besorgen muss. Denn das muss man natürlich tun, wenn man das Dokument von zu Hause als sogenannten Internetausweis benutzen will.
Und
go ahead. Ja. Ja, dann ist die werbeträchtige Funktion, mit der Sie halt durch die Lande ziehen, als unglaublich tolle Neuerung in unserem hoheitlichen Dokument, nämlich dass wir uns als Internetausweis jetzt auf die absolut sichere, beispielsweise Online-Kauftätigkeiten verlassen können. Und also wir hatten es ja am Anfang und Phishing wird kein Problem mehr sein und Identitätsklau auch nicht mehr. Dazu braucht man dann aber, und die muss man sich merken, weil die ist nicht aufgedruckt, die Authentifizierungs-PIN. Und die ist auch nicht sechsstellig, sondern...
Die ist sechsstellig. Die ist auch sechsstellig? Ist nicht, genau, ja. Sie ist nicht vierstellig, sondern sechsstellig. Ja. Aber ich meine, viele Leute haben irgendwie schon Probleme, sich vierstellige PINs zu merken. Das heißt, bei sechsstelligen wird es halt noch schwieriger. Und sie muss halt auf jeden Fall irgendwie auch nicht nur einmal eingegeben werden, sondern teilweise halt mehrfach, wenn man halt zum Beispiel eine Adresse freischalten will und später nochmal verifizieren will, dass man über 18 ist. Das heißt, irgendwie, da ist einfach mal das totale Chaos schon abzusehen. Zu dem Leser, was ich eigentlich gerade sagen wollte, bevor Konstanze hier weitergeblättert hatte, dass sie natürlich versuchen, den kostengünstig zu gestalten. Also sie behaupten, dass sie halt irgendwann Kosten von um die 35 Euro hinkriegen wollen.
Sie haben sich sogar gewünscht von der Industrie, dass demnächst dann für 15 Euro vielleicht, um den Bürgern entgegenzukommen. Da haben natürlich die Industrievertreter so...
Also das ist wirklich fern von jeder Realität. Ich meine, man kann ihn jetzt kaufen für noch deutlich über 100. Und da ist halt wirklich so viel Technik drin, dass einfach davon nicht auszugehen sein kann, dass das halt irgendwann mal in absehbarer Zeit wirklich billig wird. Also halt auch hier wieder... vielleicht tolles Konzept, aber in der Umsetzung wird es auf jeden Fall deutlich scheitern.
Ja. Eine andere Sache zu der PIN ist halt noch eine Tatsache, die man sich immer klar machen muss. Die kann man in gleicher Weise, glaube ich, auch auf die elektronische Gesundheitskarte übertragen. Das ist ein Dokument, was von Menschen benutzt wird. Und die typische oder ja sehr typisch bei diesen PIN-Nummern ist, dass es eben doch ein relativ großer Prozentanzahl ist, die ab und an die mal vergisst. Das kann man bei Banken mal nachfragen, das ist ja bei EC-Karten ähnlich. Schon deshalb mussten sie natürlich irgendeine Prozedur erfinden, wie man... ja, eine neue PIN generieren kann und die da wieder raufschreiben kann. Also hier ist die Beschreibbarkeit nochmal wichtig. Denn also manche Banken erzählen ja von 1 bis 1,5%, die das eben vergessen, diese PIN, oder eben ja, dann nicht mehr auslesen können.
Das heißt, im Meldeamt wird es dann halt irgendwie auch nochmal voller, wenn man irgendwie alle paar Wochen mal hin muss.
Ah ja, okay.
Also wie der Vorgang, ja, wir skippen jetzt. Wie der Vorgang nachher wirklich aussieht, wenn man halt im Internet Porn klicken will oder was einkaufen will. Der Anbieter dieses Online-Shops oder was auch immer muss zu einer Zertifizierungsstelle hingehen, kriegt dort ein Zertifikat ausgestellt, und in diesem Zertifikat ist halt erstens Datenschutzerklärung drin, wer verantwortlich ist für den Online-Shop, und zusätzlich die Daten, die der Online-Shop-Besitzer beim Kunden abfragen darf. Das heißt, irgendwie dieses Zertifikat regelt halt schon diese ganzen Zugriffsrechte. Und wenn man dann jetzt sagt, ja, ich will diesen Porn wirklich kaufen, kloppt halt dieses Fenster da auf, und dann kann man dann irgendwie auswählen, welche Daten man dem jetzt halt wirklich geben will.
Es ist hier noch nicht die Anwendung tatsächlich vom Ausweis, sondern nur dieses Beispielding von der TU Darmstadt, weswegen jetzt hier noch ein Pseudonym dabei ist, was dann ja nicht dabei wäre. Und es ist auch noch insofern unterschiedlich, dass man später nicht nur alle an- und abwählen können wird, sondern einzeln klicken. Weil Starbuck hatte die Ehre, das schon mal vorgeführt zu bekommen.
Also ich war vor 2 Jahren mal auf so einer Veranstaltung, wo sie es hatten, wirklich erstmalig irgendwie so angepriesen haben, und das war auch die totale Katastrophe. Also die gute Frau, die da war von der Bundesdruckerei, sie musste dreimal die PIN eingeben und irgendwie hat sich dreimal vertippt, und das war wirklich die Katastrophe schlechthin, und ihr war es auch sichtlich peinlich, aber ey, die hat wirklich täglich damit zu tun, und sie hat sich auf die Reihe gekriegt. Also irgendwie, wie sollen es die restlichen 80 Millionen Leute auf die Reihe kriegen?
Das heißt, man wird halt in einem Prozess, etwa bei einem Webshop, mehrfach aufgefordert, natürlich selber zu bestimmen, welche Daten sollen übermittelt werden. Also da ist schon eine gewisse Herrschaft über die Daten beim Dokumentbesitzer. Und natürlich, und wir haben es hier nochmal beispielhaft, muss man natürlich dann diese PIN eingeben. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu der qualifizierten Signatur.
Auch hier, also was wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen haben, derzeit gibt es halt schon diese Signaturkarten, werden vielleicht von einem kleinen vierstelligen Bereich der deutschen Bevölkerung irgendwie benutzt, das heißt irgendwie, es benutzt einfach gar keiner, und da die Kosten, wenn sie halt in den Personalausweis integriert werden soll, halt doch extrem hoch sind, also sind da so Zahlen, also auf jeden Fall so um die 50 bis 100 Euro im Jahr, die dann natürlich immer wieder bezahlt werden müssen, ist halt einfach mal auch abzusehen, dass es keiner wirklich benutzen wird, vor allem, weil halt die Anwendungsfälle halt sowas sind wie Punkte in Flensburg abfragen.
Ja.
Also ich meine, das muss man natürlich unbedingt irgendwie 30.000 Mal im Jahr machen. Wie gesagt, ist heute schon möglich. Und es halt irgendwie aber auch zu eindeutiger Identifizierung im elektronischen Rechtsverkehr. Das heißt, man kann dann damit auch die Steuererklärung signieren oder halt Verträge abschließen.
Genau. Also Sie haben in dem technischen Grobkonzept natürlich diverse Anwendungsfälle. Das ist so was Beispielhaftes, so was wie Zigarettenkauf. Also jetzt nicht für die nur für die Signatur, sondern natürlich für diesen elektronischen Personalausweis. Da haben Sie, oder etwa der Disco-Besuch, ja, dass man also beweisen kann, man ist über 18. Solche Beispiele haben Sie viele, oder eben Online-Shops. Da beschreiben Sie dann halt quasi, wie der Fall heute ist. Und in der Regel kommen Sie halt mit Identitätsdiebstahl und Phishing-Beispielen, um eben zu rechtfertigen, dass diese Funktionen sinnvoll sind.
Also wir müssen dazu sagen, dass wir prinzipiell ja nichts gegen diese Anwendung haben. Also eine digitale qualifizierte Signatur ist natürlich irgendwas total Tolles. Aber wir stehen halt auf dem Standpunkt, dass es halt genau nichts auf Dokumenten zu suchen hat, die man halt irgendwie täglich mit sich rumträgt, die man irgendwie auf der Straße vorzeigen muss, irgendwie jemand, der eine Uniform anhat, wo man irgendwie Uniform überall kaufen kann und man nicht wirklich davon ausgehen kann, dass die Daten halt sicher auf dieser Karte drauf sind. Das heißt irgendwie, wir haben derzeit zur qualifizierten digitalen Signatur irgendwie ein Konzept, also man kann halt Karten kaufen, und deswegen ist es halt total sinnlos, die irgendwie hier nochmal aufzubringen. Also Sie haben übrigens auch darüber nachgedacht, die auf die elektronische Gesundheitskarte irgendwie auch noch mit drauf zu machen.
Ja, aber da die ja vielleicht nie zum Fliegen kommen wird, hat sich das vielleicht erübrigt. Wir wollen noch eine Sache betonen, die in der Diskussion, die eh nicht doll war. Also es gab ja nur wenige Artikel, ich denke, das war im Oktober, wo der BMI seinerseits an die Presse gegangen ist, die überhaupt über diesen Personalausweis debattiert hat, weil auch das Grobkonzept sehr umfänglich ist und einige Aussagen, die gemacht wurden, auch recht widersprüchlich. Also hier haben sich überhaupt nur sehr wenige Journalisten mit befasst, weil das ist auch relativ komplex. Aber was gänzlich unterging, ist, dass Sie zu der Vollerfassung und den Trusted Citizens, die wir jetzt ja alle werden, auch noch die Aufenthaltskarte für Ausländer zu nehmen. Also alle Ausländer, die eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung hier haben, haben ja auch so eine Art Ausweis. Das ist heute ein Stück Papier im Wesentlichen. Und auch die werden jetzt so eine, das ist jetzt nur ein Beispiel, so sieht es dann nicht aus, aber wir haben noch kein besseres Bild, die Ausländerkarte bekommen und werden also in die biometrische Vollerfassung integriert.
Das heißt, das betrifft dann tatsächlich alle legal in der Europäischen Union sich aufhaltenden Bürger?
Nein, in Deutschland erstmal.
Ja, aber es ist natürlich klar, dass es irgendwie auf EU-Ebene ausgeholt wird.
Ja, und jetzt wollen wir eigentlich mal zu den tatsächlichen Gründen kommen, die ja in der Folie des Bundesministeriums des Innern doch fehlten. Denn für uns ist vollkommen klar, dass es schon einerseits beim Reisepass so war. Ja, es ist ein offizielles Werbeplakat.
Offiziell.
oder haben Sie sich bestimmt nur verdruckt? Wir haben natürlich beim Reisepass schon gesehen, wo auch durchaus relativ offen darüber gesprochen wurde, dass es hier um industriepolitische Förderung geht. Beim Ausweis ist es aus meiner Sicht noch viel deutlicher. Und wir haben das auch bei diversen Veranstaltungen, wo das Konzept des Reisepasses und jetzt auch des Personalausweises vorgestellt wurde, gesehen, dass natürlich damit auch in erster Linie die Industrie angesprochen wird, die ja ihrerseits dann die Lesegeräte für die Bevölkerung stellen soll und die Infrastruktur bauen soll. Wir haben noch ein schönes Zitat dazu gefunden von Frost & Sullivan, die so eine Art, die sind nicht nur für biometrische Techniken, aber für IT-Techniken so eine Art Consultants und machen Prognosen für die Zukunft. Und wir fanden das schon sehr interessant. This has created exciting opportunities for vendors of sophisticated face recognition biometric solutions. Und so sieht es auch aus. Denn immer noch befindet sich die Biometrieindustrie, und zwar weltweit, in so einer Art Goldrausch. Man sieht halt, selbst in der Finanzkrise jetzt die Aktienkurse noch immer fröhlich steigen. Die haben überhaupt kein Problem für ihre Anwendungen, da Risikokapital zu kriegen. Das ist also offenbar ein Stück Industriepolitik, was tatsächlich gewirkt hat. Und wir haben da nochmal so ein schönes Beispiel von einem der Chefs von Dermalog, nämlich dass sie 99% ihrer Umsätze im Regierungsbereich erwirtschaften, und zwar weltweit.
Und hier also ähnliche Zahlen natürlich auch für die Bundesdruckerei, um halt wieder den Bogen auch zum E-Pass zu schließen. Das heißt, irgendwie, da sind halt wirklich starke wirtschaftliche Kräfte halt gerade in Deutschland irgendwie am Wirken, und das macht halt auch ein bisschen klar, warum da halt erstens so wenig diskutiert wird, warum irgendwie der europäische Umweg irgendwie eingeschlagen wird, warum halt einfach die Sachen halt hier eingeführt werden, gegen eigentlich den Großteil der Bevölkerung, die halt wirklich damit nichts zu tun haben will.
Naja, dazu kommen wir gleich, wie das mit dem Großteil ist. Wir haben nämlich noch ein paar Umfragen, aber wir haben hier wieder mal Who's Who der deutschen Firmen, die sich damit befasst haben, da ist im Prinzip dieselbe Liste, wie sie schon beim Reisepass waren. Wer die Zeche dafür faktisch zahlt, ist klar, aber wie die Gesamtkosten für dieses Projekt sind, ist auch wie beim Reisepass hier wieder unklar. Das heißt, es gibt keine Aufstellung und gar nichts, wie hier eigentlich die Kosten verteilt werden. Und natürlich haben die Kommunen jetzt schon wieder Angst, dass sie Teile dieser Kosten übernehmen müssen. Denn beim Reisepass war das auch so, einige der Kosten, insbesondere für die Lesegeräte und für die Hardware, aber auch für die Schulung der Mitarbeiter und für die zusätzliche Zeit, die aufgewendet werden muss, um das halt Leuten zu erklären und Probleme zu besprechen und Probleme abzuklären, die ja einfach passiert sind, ist hier auch wieder nicht klar. Die Kommunen haben nur über den Bundesrat bereits verlauten lassen, also oder die Länder haben verlauten lassen, dass sie nicht wieder extra Kosten haben wollen. Aber wir warten ja immer noch auf die Gesamtkosten für den Reisepass. Insofern, da gab es ja, glaube ich, jetzt mittlerweile 4 Bundestagsanfragen und immer noch keine Auflistung davon, was uns dieser Spaß eigentlich gekostet hat. Genau. Wir haben... Ja, wir wollen wenigstens kurz erwähnen, oder? Nee, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Wir müssen leider Österreich überspringen. Es tut uns leid um alle Österreicher, wir kommen zur Akzeptanz. Ja, das ist eine Umfrage vom Juni an knapp über 1000 repräsentativ ausgewählten Personen und wir sehen jedoch immerhin, dass die Hälfte der Deutschen künftig freiwillig die Fingerabdrücke auf dem Personalausweis speichern lassen möchte. Immerhin 40% sagen nö und 10 waren noch unentschieden. Und hier ist wohl der Punkt, wo wir auch als Hacker-Aktivisten tätig werden müssen und wir auch einfach hoffen, ja, spread the word. Wir hoffen halt, dass wir diese Akzeptanz senken können. Denn der Anzahl der Personen, die sich da quasi in zivilem Ungehorsam übt und sagt, nö, also jetzt freiwillig gebe ich euch meine Fingerabdrücke noch nicht, der sollte doch, hoffen wir, zumindest möglichst hoch sein.
Wir haben zusätzlich noch uns überlegt, dass wir, wie schon beim elektronischen Pass, eine Petition lostreten wollen, um halt irgendwie auch den Politikern klarzumachen, dass es da irgendwie eine Menge Leute gibt, die damit nichts anfangen können und die halt wirklich aktiv was dagegen tun.
Ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich, wenn die Feldtests losgehen, einen Petitionstext schreiben und das auch auf www.ccc.de raushauen. Und wir hoffen natürlich dann auf sehr viele Mitzeichner. Das kostet ja irgendwie genau nichts, da mal hinzuklicken und seinen Namen da einzutragen. Also da hoffen wir doch sehr drauf und wir bitten da auch jetzt schon um Unterstützung. Aber der Text wird sich halt noch ein paar Wochen hinziehen.
Damit sind wir fertig.
Damit sind wir mit dem Fakten soweit fertig. Haben jetzt aber noch eine kleine Präsentation vorbereitet. Und
einfach mal, wenn schon Fragen sind, vielleicht schon mal die ersten paar Fragen und ich baste so lange schon mal ein bisschen noch an den Rechner rum.
Ja, okay.
Danke.
Gibt es denn welche?
Den Angaben, die da zu machen sind, ist nicht, macht nichts. Die Angaben, die da für den E-Ausweis da zu machen sind, da war eine personalisierte Porn. Was ist denn das?
wir wollten. Also da ja Starbucks Pornsammlung größer ist, möchtest du dazu was sagen? Oder?
Jetzt schiebst du alles auf mich.
Wir wollten, es ist eine Art Insiderwitz, wir wollten darauf aufmerksam machen, dass natürlich jeweils auch ein individualisierter Wert damit übertragen wird und damit natürlich auch eine Form von Signatur, also eine eindeutige Zeichenfolge. Das war, ja.
Das heißt, man kann sich halt so schön vorstellen, wie jetzt bei Amazon irgendwie Leute, die diesen Porn geklickt haben, standen auch auf Tierporn oder was auch immer. Das heißt, es hat alles nur Vorteile.
Also es ist keine offizielle Funktion des elektronischen Personalausweises. Wir denken manchmal in die weitere Zukunft. Ich glaube, wir haben einfach vergessen, diesen Stichpunkt von der Folie zu entfernen.
Nein, der war mit Absicht da drauf.
Ah, okay, wird's gehen?
Wollen wir die haben natürlich vorher getestet, aber nicht so weit getestet und jetzt funktioniert es nicht, weil nämlich das natürlich ein... Nein, das Problem ist, dass es ein externer Monitor ist und dieses als Kameradevice existiert und das heißt, man kann es jetzt nicht auf den Beamer sehen. Was wir eigentlich zeigen wollten ist, dieses Gerät ist eins von denen, die nachher auch in den Meldeamtern stehen, beziehungsweise an den Grenzübergängen dann irgendwann mal. Und um euch halt nicht irgendwie vorzumachen, dass es funktioniert, also wir haben es getestet, Fingerabdruckattrappen funktionieren wunderbar, irgendwie die Qualität von dem Ding ist echt super, also wir waren schon stark begeistert, also man sieht tatsächlich sogar die Schweißdrüsen. Also da haben sie auf jeden Fall was gemacht in der Qualität der Bilder, aber bei der Überwindungssicherheit haben sie natürlich irgendwie wieder mal großartig versagt.
Also es gibt im Wesentlichen überhaupt nur zwei Modelle, dieses und noch ein weiteres, und mittlerweile haben wir beide getestet.
Genau. Also was vorne und auf der Folie war.
Der erste, was wir gemacht haben, sind dann die Attrappen draufgelegt und geguckt, ob das geht, und das sind Top-Bilder, die man da kriegt. Also da haben sie sich nicht verbessert gegenüber den Feldtest von der BioP2-Studie.
Okay, weitere Fragen?
Ja, und zwar habe ich erfahren, dass es im Bereich Mahnwesen jetzt ein Einsatzfeld für die qualifizierte Signatur geben soll, dass wenn Anwälte irgendein Mahnverfahren eröffnen, sie, wenn sie das auf elektronischen Wege machen sollen, also bisher vielleicht per Fax gemacht haben, das in Zukunft mit der Signatur machen sollen. Habt ihr dazu irgendwelche Informationen oder könnt ihr was dazu sagen?
Im Mahnwesen, also wer mir nicht...
Oder generell zum Gericht hin.
Hat das jemand verstanden?
Ah, noch kurz wegen des eindeutigen Hashes sozusagen, dass man dann über Google suchen kann? Ja. Ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Kannst du das vielleicht ins Mikrofon reden?
Ja, wie soll ich das Mikro da hinten hinkriegen?
Platz machen.
Vielleicht doch eine andere Frage
zwischendurch.
In der Zwischenzeit.
Okay. Also man soll jetzt offiziell kann man die Formulare für das Mahnwesen wohl nur noch kriegen, wenn man diese Signatur hat. Allerdings funktioniert das nicht und keiner weiß, wann es funktioniert oder ob es je funktioniert. Und wenn man da anfragt, dann sagen sie einem irgendwann, ja, man soll doch über Google suchen, da kriegt man irgendwo auch, wo man diese Formulare bestellen kann, das geht dann auch so.
Ist ja eigentlich prinzipiell so eine Sache, dass man sich überlegen kann, dass in Zukunft sicherlich einige Services, die zu den E-Government-Projekten gehören, möglicherweise verpflichtend sein werden. Das ist schon möglich, dass über diesen Weg auch gerade die Signatur mehr in den Markt gedrückt wird. Also wenn man etwa bestimmte Services beim E-Government nur anbietet mit dieser Zukunftsfunktion, ist das sicherlich denkbar. Also mir wäre noch keine bekannt, kann natürlich sein, dass das Mahnwesen das erste ist.
Also es gibt verschiedene Verfahren, die bereits auf OSCE aufsetzen. Zum Beispiel notarielle Eintragung werden per OSCE schon seit über einem Jahr gemacht.
Ja,
und das ist genau das Gleiche, weil bei den Anwälten ist oft die OSCE-Möglichkeit da, weil zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen darf ein Anwalt auch ein Notar sein, so dass da bereits die OSCE schon vorhanden ist in jedem Anwaltsbüro und somit die Möglichkeit natürlich besteht, jederzeit mit seiner eigenen Signatur auch das Mahnen zu machen, weil bisher Sonderkosten verursacht hat.
Hm. Ja, okay, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank.
Also keine Frage, sondern eine kleine Anmerkung. Für alle Leute, die wie ich das Gerücht gehört haben, stark fetthaltige Creme in dicken Schichten aufgetragen würde helfen, dass die Fingerabdruckleser nicht funktionieren, stimmt nicht. Also nehmt Sekundenkleber, wenn es funktioniert.
Danke. Ja, wir haben gestern noch eine Mail bekommen, kurz vor dem Vortrag, dass jemand ganz erfolgreich einen Fingerabdruck mit Knete nachgebildet hat. Das müssen wir uns aber erst ansehen, weil leider ein bisschen knapp, sonst hätten wir den mitgebracht, den Knetfinger. Aber stelle ich mir natürlich jetzt auch im Melder ein bisschen auffällig vor.
Schönen Braun.
Ich weiß nicht, welche Farbe. Also da müssen wir nochmal rückfragen. Das kam leider zu knapp vom Vortrag, dass wir uns hätten angucken können. Wir wollen uns aber nochmal prinzipiell bedanken bei den vielen Leuten, die so mutig waren und dann auch noch vorbeigekommen sind, teilweise nach Berlin gefahren sind und mit uns in die Meldeämter gegangen sind und die Prozedur da durchgestanden haben. Und wir wollen uns auch nochmal bedanken bei BIOS, der uns nicht nur die Laune, sondern auch einige ziemlich coole Filme mitgebracht hat. Ja, denn wir haben ja in der TU Darmstadt einige mutige Tester. Ja.
Ich sehe noch ein anderes Problem. Es gibt ja nicht nur die Leute, die ihre PIN für Online-Kauf von Pornos vergessen, sondern auch die Leute, die PIN dann falsch eingeben. Was passiert eigentlich, wenn das man dann so dreimal falsch eingeben hat? Wird dann der Personalausweis gesperrt?
Nee. Dafür gibt es natürlich schon Dipset PIN- und PUC-Verfahren. Das ist ja anderswo schon erprobt. Insofern haben sie sich natürlich vorher überlegt, dass das passieren kann.
Also eine kurze Zwischenmerkung, wie man kann diese aufgedruckte PIN zum Freischalten der Daten auf dem Dings, wenn man sie dreimal eintippt, dann wird der Ausweis erstmal gesperrt. Das heißt, man müsste ihn dann halt irgendwie im Meldeamt entsperren lassen. Aber sie haben sich einen Sicherheitsmechanismus ausgedacht, und zwar nach der zweimaligen Falscheingabe kann man ihn nicht mehr falsch eingeben, sondern kann man ihn nur freischalten wieder mit der anderen PIN. Das ist alles total wirr.
Ja, also man muss dann auch im Zweifel zurück aufs Meldeamt.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt so einen Schäuble in meinem Ausweis kleben habe, den kann ich jetzt relativ schlecht irgendwie an die Grenze mitnehmen. Was passiert denn dann?
Na, wolltest du den Chip denn aktiviert lassen? Achso, du meinst, du findest es zu auffällig, wenn du im normalen Leben permanent mit der Schablone rumrennst. Genau. Ja, also gewisse Abstriche im Leben musst du ja schon hinnehmen. Also ihr könntet dir ein paar von meinen Wechselfingerabdrücken borgen. Aber also wir gehen eh davon aus, aus den Ergebnissen der internationalen Studien, dass die Erkennungsraten nicht so hoch sein werden, dass man da großartig auffällt, wenn es bei einem selbst nicht klappt. Und wir wissen ja, wie die Erkennungsraten in der Regel sind. Und dadurch, dass man sich ja auch schon wieder entschieden hat, wie beim Reisepass, jetzt auch beim Personalausweis, dass man auch Fingerabdrücke aufnimmt, die eine schlechte Ausgangsqualität bei der Ersterfassung haben, wird es nicht weiter auffallen.
Okay, ich glaube, wir sind durch damit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.